Boah, reißt euch die Wahrheit, die wir gerade gesungen haben, noch vom Hocker? Dass du mich kennst und trotzdem liebst. Oder haben wir uns so daran gewöhnt, dass uns das emotional überhaupt gar nicht mehr erreicht? Also das ist mein Lieblingslied. Und das zu singen, bevor ich reden muss, das ist gemein. Da muss ich mich immer so anstrengen, damit meine Stimme dann auch stabil ist und ich nicht emotional werde. Aber ich finde, wir dürfen auch mal emotional werden. Das ist so toll, dass Gott uns liebt, egal wie wir uns gerade fühlen, egal wo wir gerade stehen, egal welchen Mist wir gebaut haben. Nichts kann ihn daran hindern, uns bedingungslos und grenzenlos zu lieben. Also das ist eine Wahrheit, wenn uns die nicht mehr vom Hocker reißt, dann stimmt irgendwas nicht. An so eine Wahrheit dürfen wir uns nicht gewöhnen. Ich bin jetzt ja 60 Jahre gläubig, dann könnte ich sagen, naja, weiß ich doch schon 60 Jahre. Muss mich doch nicht mehr bewegen. Doch, es bewegt mich immer noch. Keine Veranstaltung ohne Werbeblock. Ich kann euch nicht mehr einladen nach Brakel zur Frauenfreizeit. Die beiden Frauenfreizeiten für nächstes Jahr sind mit über 70 Personen schon voll. Für nächstes Jahr ausgebucht. Aber ich habe Ende Januar eine Freizeit in Oberstdorf, das ist nicht so weit von hier wie Brake. Und wenn man Ende Januar noch eine Woche Urlaub hat oder alten Urlaub nehmen muss aus dem Jahr vorher, dann kann man sich das ja überlegen. Die letzte Januarwoche mit dem Thema Bergerfahrungen einmal anders. Wir wollen biblische Berge erklimmen, um dann zu sehen, wie wir Gott besser kennen und mehr lieben lernen können. Also nur, dass ihr das wisst, vielleicht habt ihr ja noch so eine Woche Freiraum, dann kann man dort in Oberstdorf im Haus Krebs anrufen. Und zwei Personen sind hier, die das schon kennen, wie Freizeiten in Oberstdorf ablaufen. Die kann man auch ausfragen, also nur, dass ihr das wisst. Ja, und jetzt sind wir bei unserem Thema. Die Welt sagt uns, halt fest, hol dir, was du kriegen kannst und kämpf um deine Rechte mit allen Mitteln. Benutz deine Ellbogen, wenn es notwendig ist. Halt fest. Und Gott sagt, lass los. Denn wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Loslassen. Loslassen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir Gelassenheit im Leben erfahren wollen, dann müssen wir lernen, loszulassen. Und mit Loslassen verbinden wir immer ein Fallenlassen. Aber loslassen heißt gar nicht immer fallen lassen, kann es auch bedeuten, aber in vielen Fällen bedeutet loslassen eine Sache einem anderen überlassen. Und wenn ich mein Leben mit all meinen Schwierigkeiten, mit all den schönen, aber eben auch den nicht so schönen Dingen Gott überlasse, dann kann ich auch gelassen werden. Also wir wollen viel mehr an das Gott überlassen denken, wenn wir ans Loslassen denken heute Nachmittag. Lass los. Loslassen, warum ist das eigentlich so schwer? Wenn ich loslassen will oder eine Sache Gott überlassen will, dann muss ich vertrauen können. Und wir haben Mühe mit Vertrauen, sind wir mal ehrlich. Wie gut meint Gott es wirklich mit uns? Wie lieb hat er mich wirklich? Kann ich ihm wirklich mit all meinen Lebenssituationen vertrauen? Kann ich ihm vertrauen, dass er die Kontrolle hat, dass er die Fäden in der Hand hat und dass ihm nichts entgleitet? Oh ja, ich vertraue ihm für kleinere Dinge, aber so was Beziehungen anbelangt, was finanzielle Nöte anbelangt, was Krankheit beziehungsweise Gesundheit anbelangt, kann ich ihm vertrauen? Also mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Aber sie ist Grundvoraussetzung, wenn ich loslassen soll. Ich überlasse doch nicht mein Leben oder die Bereiche meines Lebens einer Person, von der ich nicht sicher bin, dass sie es wirklich gut mit mir meint, oder? Würde ich ja niemals auf die Idee kommen. Die Frage ist also auch nicht nur, sind wir bereit, Gott zu vertrauen, sondern wie gut kennst du deinen Gott, damit du ihm vertraust? Wie gut kennst du ihn? Bevor wir heute über das Loslassen reden, müssen wir über Vertrauen reden. Wie unser Vertrauen zu diesem Gott aussieht, dem wir unser Leben überlassen sollen. Wenn zum Beispiel ein Kind auf den Baum geklettert ist, kennt ihr das? Es ist viel leichter raufzuklettern, als runterzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr als kleine Mädchen auf Bäume geklettert seid. Also ich schon. Aber wenn ich da oben war, war das Runterkommen oft schwierig. Und wenn ein kleiner Junge, nehmen wir mal vom kleinen Jungen, reden wir mal nicht von uns Mädchen, sitzt ein kleiner Junge oben auf dem Ast und weiß nicht, wie er da runterkommt. Da kommt ein fremder Mann vorbei und sagt, spring, ich fange dich auf. Ich bezweifle, dass der Junge springen würde. Aber dann kommt der Papa und sagt, komm, Junge, ich fange dich auf. Wenn diese Beziehung zwischen Vater und Sohn in Ordnung ist, wird der kleine Junge springen. Er weiß, mein Papa fängt mich auf. Glaubst du das, dass dein Gott dich auffängt, wenn du auf die Nase fällst? Glaubst du wirklich, dass du nie tiefer fallen kannst als in Gottes Arme? Glaubst du das? Das ist so leicht, das zu sagen, dass wir das glauben. Aber wenn es darauf ankommt, in schwierigen Situationen sich fallen zu lassen und zu sagen, ich lasse jetzt Gott machen. Ich höre auf zu versuchen, die Dinge selbst zu managen. Ist so schwer. Es ist wirklich schwer. Und ich führe genug Gespräche und kenne mein eigenes Leben gut genug, um zu wissen, wie schwer das ist. Man sieht das auch in der Praxis in brennenden Häusern. Da steht eine Frau in einem Fensterrahmen, hinter ihr die Rauchwolken, unten die Feuerwehrleute mit ausgespanntem Tuch und mit der Flüstertüte, springen Sie, wir fangen Sie auf. Und die Frau springt nicht. Warum nicht? Die Angst, dass das Tuch nicht hält, die Angst, sich fallen zu lassen, ist so groß, dass sie lieber an diesem Fensterrahmen festhält und in dem Rauch umkommt. Immer wieder passiert es, obwohl sie hätte springen können, obwohl da ein Tuch war, das sie aufgefangen hätte, springt sie nicht. Loslassen setzt Vertrauen voraus. Und darum meine Frage an euch, wie gut kennt ihr euren Gott, diesen himmlischen Vater, der euch auffangen will, der euer Leben in seine Hand nehmen will, von dem gesagt ist, dass er will, dass wir leben und Leben in der Fülle haben. Von dem gesagt wird, dass er in unserem Leben nur das Beste will. Wir wollen uns ein paar Dinge über Gott anschauen und vielleicht sackt das neu in unser Bewusstsein ein. Wir haben es wirklich mit einem wunderbaren himmlischen Vater zu tun, dem es sich lohnt zu vertrauen. Also, wir werden mal seine Vollkommenheit ein bisschen näher anschauen. Und mit Vollkommenheit, da würde ich gleich auch zurückfragen, was bedeutet das denn? Was bedeutet es in deinem Alltag, dass Gott vollkommen ist? Mag ja stimmen, dass der Gott da oben vollkommen ist. Was hat das mit mir zu tun und mit meinem Alltag? Eine ganze Menge. Gott ist vollkommen im Blick auf seine Werke. Da haben wir einen wunderbaren Vers in 5. Mose. Also diesmal bekommt ihr keine Blätter, wenn ihr euch wenigstens die Bibelstellen aufschreiben wollt, dann kann man die auch hinterher nochmal nachschlagen. In 5. Mose 32, Vers 4 steht, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Alles? Also das Wort alles. Man müsste mal so einen ganzen Nachmittag darüber reden, wie oft das Wort alles oder alle in der Bibel vorkommt. Und dann gibt es an ganz vielen Stellen das Wort alle oder alles, da freuen wir uns von Herzen. Und dann gibt es manche Stellen, da kommt das vor, da sind wir gar nicht einverstanden. Zum Beispiel, wenn wir lesen, er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen, das ist doch toll, ne? Oder alles, was wir brauchen, hat uns seine göttliche Kraft schon geschenkt. Tolle Aussage. Oder alle, die an ihn glauben, werden das ewige Leben haben, ne? Und nicht ins Gericht kommen. Tolle Verse. Aber denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen, dann wird schon schwierig. Oder saget Gott Danke für alles. Also Herr, für einiges kann ich dir ja danken, aber für alles? Also dieses Wort alles führt manchmal zur Freude und manchmal, naja, zu zweifeln, ob das wohl so gemeint ist. Nun, hier steht, denn alles, was er tut, alles, das ist recht. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Alles, was er tut, das ist recht. Denn wenn Gott vollkommen ist, dann sagen wir damit, dass er gut ist, dass er keinen Fehler machen kann, dass er nichts übersieht, dass es nichts hinzuzufügen gibt, er ist vollkommen. Seine Werke sind vollkommen. Hier steht, seine Werke sind vollkommen. Bist du sein Werk? Dann bist auch du vollkommen. In seinen Augen. Hör auf, an dir rumzumeckern. Hör auf, an dir rumzunörgeln. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und sagen, die ist aber schöner, die ist aber klüger, die hat aber mehr und die hat mehr Glück als ich und, und. Gott hat dich so gemacht, wie er dich wollte. Und in seinen Augen bist du wunderschön. Und in seinen Augen bist du wertvoll. Und für dein Leben hat er etwas Wunderbares geplant. Seine Werke sind vollkommen. Das ist nur eine Sache. Wir müssen uns jetzt W's merken. Also ich bin jetzt die Lehrerin. Ne? Merke ich immer wieder, wie die durchkommt bei mir, die Lehrerin. Also ein zweites, nicht nur Gottes Werke sind vollkommen, Gottes Wege sind auch vollkommen. Also nicht nur, was er macht, sondern auch, wie er etwas macht. Das ist ja ein Unterschied. Und den Vers finden wir in 2. Samuel, Kapitel 22, Vers 31. Da heißt es, Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Wort ist durchläutert, er ist ein Schild für alle, die ihm vertrauen. Also Gottes Werke sind vollkommen, Gottes Wege sind vollkommen. Gottes Wege sind vollkommen, die Art und Weise, wie er mich führt, wenn Ehen auseinanderbrechen, wenn eine Firma pleite geht, wenn Krankheit meinen Körper schüttelt, Gottes Wege sind vollkommen. Kann ich das wirklich glauben? Ist das wirklich Liebe? Wenn wir 2. Samuel lesen und im Zusammenhang lesen diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, dann sehen wir, dass David diesen Psalm nicht schreibt, als gerade alles wunderbar läuft, sondern am Anfang dieser Verse steht, dass er den Herrn anruft, denn es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Ströme des Verderbens erschreckten mich. Die Fesseln des Totenreichs umgaben mich und des Todesstricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an. Die Erde bebte und wankte, die Grundfesten des Himmels bewegten sich. Dem wurde gerade der Boden unter den Füßen weggerissen. Und trotzdem, sagt er, die Wege des Herrn sind vollkommen. Solche Sätze sind so einfach zu sagen, wenn es uns gut geht. Die Frage ist, können wir sie sagen, wenn es uns nicht gut geht? Seine Werke sind vollkommen. Seine Wege sind vollkommen. Ich habe ein drittes W. Was ist noch vollkommen? Gottes Wille ist vollkommen. Betet ihr manchmal das Vaterunser? Und darin kommt ja vor, dein Wille geschehe. Aber wehe meiner geschieht dann nicht. Das lässt sich auch leicht beten, dein Wille geschehe. Und ich nehme mir für heute das und das vor und dann kommt was dazwischen. Schon bin ich motzig, schon bin ich frustriert. Ich habe doch gerade gebetet, dein Wille geschehe. Und jetzt wird mein Wille durchkreuzt und es passt mir nicht. Und sagt mir bloß nicht, euch geht's besser. Wir haben alle Mühe damit, wenn unser Wille durchkreuzt wird. Aber sein Wille ist vollkommen. Und in meinem Alltag, wenn ich daran denken würde, könnte mir das helfen, diese Situationen, die so anders laufen, als ich das geplant habe, anzunehmen aus seiner Hand. Und Situationen annehmen aus seiner Hand, das muss auch gelernt sein. Denn annehmen und annehmen ist nicht dasselbe. Manches nehme ich an, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber das ist kein Annehmen, das ist Resignieren. Ich kann mir sowieso nichts dagegen machen, ich kann es sowieso nicht ändern, also nehme ich das an, zähneknirschend, innerlich unzufrieden. Und dann gibt es ein Annehmen, ja Herr, es fühlt sich gerade nicht gut an, aber ich nehme das an aus deiner Hand, weil dein Wille gut ist. Ich arbeite manchmal mit Singles, bin ja auch Single, dann bin ich ja auch berechtigt, mit Singles zu arbeiten. Und dann gibt es Singles, die mir sagen, ich habe mein Single-Sein angenommen. Und dann frage ich zurück, und wann hast du Gott das letzte Mal dafür gedankt? Dann kratzen die mir fast die Augen aus, wenn ich so eine Frage stelle. Ich habe es angenommen, das heißt doch nicht, dass ich dafür danken muss. Falsch. Du hast es nicht angenommen, wenn du nicht dafür danken kannst. Das ist eine Tatsache. Wenn du glaubst, dass Gottes Wille vollkommen ist, dann glaubst du, wenn ich heute Single bin, dass es Gottes Wille ist, dass ich heute Single bin. Wenn er morgen was anderes vorhat, ist gut. Aber Gottes Wille ist vollkommen. Und selbst wenn ich aufgrund einer Fehlentscheidung da bin, wo ich bin, Gott hätte diese Fehlentscheidung anders lenken können. Gott hat trotzdem etwas damit vor. Wenn wir das doch vor Augen hätten, sein Wille geschehe, wir würden so ganz anders durch den Alltag gehen. Wir würden uns weniger ärgern, wir würden uns weniger aufregen, wir wären nicht so oft erhitzt, das Thermometer würde nicht so oft den Grad 40 erreichen, sondern wir könnten gelassen sein. Sein Wille geschehe. Und ich rede nicht vom Fatalismus. Es gibt ja auch diese Haltung, kann er sowieso nichts ändern, Gott macht sowieso, was er will, dann lasse ich den Karren laufen. Nein, Gott hat uns auch Verantwortung gegeben. Und Dinge, die wir verändern können, sollen wir verändern. Und wenn wir Dinge in die Hand nehmen können, dann müssen wir sie auch in die Hand nehmen. Aber es gibt ja so viele Dinge, die können wir nicht ändern. Zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe, den ich nicht verursacht habe, dann müsst ihr mal Anita Hallemann erleben. Meine Ungeduld, ja, darüber könnte ich Bücher schreiben, mache ich lieber nicht. Aber ich kann mich doch im Stau entscheiden. Diesen Stau habe ich nicht verursacht. In diesem Stau stehe ich jetzt. Dieser Stau bedeutet, ich komme zu spät zu der Veranstaltung, auf der ich eigentlich die Botschaft bringen sollte. Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Ich kann rummotzen, ändert nichts am Stau. Ich kann mich ärgern, ändert auch nichts am Stau. Oder ich kann mir ein Buch rausholen und denke, ich nutze jetzt die Zeit. Bete schon mal für die Leute, für die Veranstaltung, dass sie einen neuen Redner finden oder was auch immer. Ja, seht ihr, annehmen, diese Situation annehmen. Wer hat sich noch nie im Stau geärgert? Kann ich mal sehen? Von der Person würde ich gerne was lernen. Oder auch wenn man es eilig hat und an der Kasse steht, da fängt es doch schon an. Und man steht immer in der verkehrten Schlange. Dann gucke ich mir das an, oh, das ist die kürzeste Schlange, da gehe ich hin. Und dann ausgerechnet, die haben Probleme an der Kasse, dann stimmt irgendwas nicht. Und ja, dein Wille geschehe, Herr. Und wenn ich jetzt warten muss, dann ist das in Ordnung. Da übe ich immer noch. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich weiß, dass das der richtige Weg ist, weil sein Wille vollkommen ist. Und falls ihr die Bibelstelle dazu braucht, die habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, in Römer 12, Vers 2, da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gottes Wille ist vollkommen. Sein Wille für dein Leben. Hast du dein Leben ihm schon übergeben? Hast du ihm schon gesagt, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst? Gefährliches Gebet. Aber sein Wille ist vollkommen. Und wenn ich weiß, dass er es nur gut mit mir meint, dann fällt es mir nicht schwer, dann mal zu sagen, du darfst mit mir machen, was du willst. Wie schwer das ist, merke ich auch manchmal an den Bibelschülern, wenn sie zum Beispiel sagen, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst. Du darfst mich auch in die Mission schicken, aber nicht Single. Du darfst, ne? Dein Wille geschehe. Aber das wünsche ich mir und das erwarte ich von dir. Herr, du darfst mich irgendwo hinschicken, aber nicht nach Alaska. Da ist mir zu kalt. Dein Wille geschehe. Hier bin ich. Hingabe. Sich fallen lassen in seine Hände und zu vertrauen, dass wenn wir das tun, er uns wunderbar führen wird. Weil sein Wille für unser Leben, sein Plan für unser Leben ist so vollkommen, so wunderbar, dass es uns leicht fallen sollte, zu sagen, dein Wille geschehe. Also wir haben schon 3 W. Ich habe noch mehr. Gottes Wissen ist vollkommen. Das steht in Hiob. In Hiob 37, Vers 16. Den Vers will ich auch lesen. Da heißt es: Weißt du, wie die Wolken schweben, die Wunder des einen, der vollkommen ist an Wissen? Sein Wissen ist vollkommen. Und das finde ich so tröstlich in meinem Alltag. Da gehe ich in Situationen und sage: Herr, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Ich gehe vielleicht zum Arzt, zu einer Untersuchung, mache mir auch Sorgen und sage: Herr, ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber du weißt es. Und das reicht mir im Augenblick. Oder ich fahre zu einem Dienst. Das war jetzt nicht so hier im Blick auf Traunreuth, weil ich schon öfter hier war. Ich kannte die Räumlichkeiten, viele von euch kenne ich. Aber manchmal komme ich in eine Gruppe von Frauen, in der ich keine einzige Person kenne. Ich frage mich manchmal, woher die mich kennen und woher die meine E-Mail-Adresse haben, um mich einzuladen. Aber dann komme ich dahin und auf dem Weg kann ich sagen: Herr, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich weiß auch nicht, mit welchen Erwartungen die Frauen da sitzen. Aber ich weiß, dass du es weißt. Und das genügt mir im Augenblick. Dein Wissen ist ja vollkommen. Und weil du es weißt, kann ich dir vertrauen, dass du mich auch leitest in dem, was ich sage. Oder ganz besonders geht es mir so, wenn ich irgendetwas gesagt habe und ich habe das Gefühl, die anderen verstehen mich nicht oder wollen mich bewusst missverstehen. Und dann dem Herrn sagen können: Herr, ich bin so froh, dass ich mich jetzt nicht rechtfertigen muss. Du weißt, wie ich es gemeint habe. Du kennst mein Herz. Du weißt, wie es mir damit geht. Du weißt auch, dass ich nicht verletzen wollte. Du weißt. Ich kann euch nicht sagen, wie tröstlich das im Alltag ist. Und manchmal wird es noch praktischer. Herr, ich brauche ganz schnell einen Parkplatz. Du weißt, wo ein leerer Parkplatz ist. Führ mich doch genau dahin. Und ganz oft macht er genau das. Herr, du weißt, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe, die ich jetzt schon eine halbe Stunde suche. Und manchmal denke: Warum habe ich nicht gleich gebetet? Warum suche ich eigentlich erst eine halbe Stunde? Er weiß doch, wo ich die Schlüssel hingelegt habe. Er weiß. Das Gottes Wissen ist vollkommen. Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Das hat mit unserem Alltag zu tun. Und weil er weiß, was ich brauche, weil er weiß, wie ich ticke, weil er weiß, welche Dinge mir Freude machen, weil ich weiß, was mich frustriert, darum kann ich meinen Alltag ihm überlassen und kann gelassen sein. Muss mich nicht über alles aufregen und über alles erhitzen. Ich muss auch nicht alles wissen. Wisst ihr, ich muss mich auch nicht mit allem beschäftigen. Das Leben wird ein Stück zur Freiheit, weil mein Herr weiß und das ist genug. Frühere Christen hatten es vielleicht leichter damit. Hedwig von Rädern ist, glaube ich, die das Lied geschrieben hat. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Kann es sein, dass wir so oft unzufrieden und ruhelos sind, weil wir es nicht Gott überlassen? Dieses Leben mit all seinen Ecken und Kanten und Schwierigkeiten. Gottes Wissen ist vollkommen. Jetzt hatten wir schon 4 W, haben wir sie noch? Werke? Bitte? Wille? Wege? Und Wissen. Ich habe noch ein W. Gottes Wort ist vollkommen. Gottes Wort ist vollkommen. Auch das ist ein ganz wichtiges Wort. Im Psalm 19, Vers 8 lesen wir das, dass Gottes Wort vollkommen ist. Psalm 19, 8. Da heißt es: Die Weisung des Herrn oder das Wort des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz oder das Wort des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Du kannst dich auf dieses Wort verlassen. Und weil wir uns auf dieses Wort verlassen können, sollte es natürlich auch einen großen Raum einnehmen in unserem Alltag. Damit wir Gott immer besser kennenlernen. Sein Wort ist vollkommen. Das ist nicht eine Gesetzestafel, das ist Gottes Liebesbrief an uns. Er will uns in diesem Wort immer wieder ausrichten auf ihn, aber vor allen Dingen will er uns trösten, er will uns stärken, er will uns Nahrung sein. Hier steht: Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Lässt du deine Seele erquicken von diesem Wort? Oder was machst du, um erquickt zu werden? Das ist eine super Quelle, sich davon erquicken zu lassen. Und dann zu wissen, das, was ich lese, ist wahr. Da kann ich mich bedingungslos drauf verlassen. Gott ändert seine Meinung nicht. Er sagt nicht heute dies und morgen das. Er sagt nicht: Ups, das habe ich nicht so gemeint. Nein, Was da steht, hat er gemeint. Was er sagt, das meint er. Und was er meint, das sagt er. Nicht immer so bei uns, aber ne? Von Gott wissen wir das. Und dann habe ich ein sechstes. Und leider habe ich kein Wort mit W gefunden. Aber das gehört einfach dazu. Wenn wir Jesaja 12 aufschlagen, ein ganz kurzes Kapitel im Alten Testament, in Jesaja 12, da wird uns deutlich, dass Gottes Heil vollkommen ist. Und über den Heiland haben wir heute Morgen schon nachgedacht. Gottes Heil ist vollkommen. Und heil werden müssen wir, wenn wir in diesem Leben die Thermostaten sein wollen, die Friedensstifter, diejenigen, die ein Segen sind für andere. Da heißt es in Jesaja Kapitel 12, Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Das ist die erste Aussage. Ich bin sicher. Wenn man sich unsicher fühlt, natürlich fürchtet man sich dann. Wenn man sich unsicher fühlt, bewegt man sich auch dementsprechend. Vorsichtig, zurückhaltend, manchmal auch nach Aufmerksamkeit haschend. Man ist so unsicher, dass man die Bestätigung der anderen braucht. Man ist so voller Angst, dass die anderen einen ablehnen könnten. Aber wenn ich heil geworden bin, dann weiß ich bin sicher und fürchte mich nicht. Und dann kommt denn Gott, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und ist mein Heil. Stärke, Loblied und Heil. Und dann in Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Er ist meine Freude, er ist meine Rettung. So ist Gott. Und das ist der Gott, von dem wir reden, wenn wir sagen, wir wollen unser Leben ihm überlassen. Es geht nicht darum, das Leben irgendeinem zu überlassen. Es geht um Gott. Vertrauen wir ihm? Vertrauen wir ihm auch in ganz, ganz schwierigen Situationen? Sein Heil ist vollkommen. Ich habe das heute Morgen schon gefragt. Hast du dich schon heil werden lassen durch Jesus? Konnte er dich schon heil machen? Oder quälst du dich immer noch herum mit Dingen aus der Vergangenheit? Oder mit Dingen aus der Gegenwart? Ich habe gerade in Zeiten, in denen es mir schlecht ging, schlecht im Sinne von gesundheitlich, sehr angeschlagen, sehr wackelig auf den Beinen, kaum Zukunftsperspektive, Gedichte geschrieben. Vielleicht muss man in sehr kritische Situationen kommen, um kreativ zu werden. Ich bin eigentlich nicht der Gedichteschreiber, werde also auch kein Gedichtsband herausgeben, keine Sorge. Aber ich habe ein Gedicht geschrieben, als ich sehr, sehr im Dunkeln war. Ein Vers aus Psalm 139 hat mich sehr angesprochen, denn Finsternis ist nicht finster bei dir. Das zu wissen, dass auch wenn um mich herum alles dunkel ist, Finsternis ist nicht finster bei Gott. Und in dem Zusammenhang habe ich ein Gedicht geschrieben über den Nebel. Und das lautet folgendermaßen. Nebel liegt über dem Gelände, hat Häuser und Büsche eingehüllt. Ich suche und horche und wende mich an den, der alles erfüllt. Nebel umfängt meine Gedanken, macht sie undurchdringlich und schwer. Mir ist, als wollte der Boden wanken. Wer gibt mir eine Antwort? Wer? Nebel auf Straßen und Wegen, dunkel erscheint die Zukunft mir. Wo ist der Herr mit seinem Segen? Wann öffnet er die versprochene Tür? Nebel, weiß, gefährlich und dicht, zwingt er die Autos zum Schleichen. Auch mir nimmt er die klare Sicht und ich frag mich, wann wird er weichen? Mein Kind, vertrau doch, ich bin bei dir. Mein Plan ist vollkommen und gut. Finsternis ist nicht finster bei mir. Meine Liebe ist unendlich, hab nur Mut. Danke, Herr, für den Nebel und für die Nacht, für die Erfahrung in dunklen Zeiten. Ich weiß, es kommt der Tag, da bricht mit Macht dein Licht hervor, um mich zu leiten. Und dann in dem Zusammenhang habe ich einige Sätze aufgeschrieben über Vertrauen. Und da heißt es, Vertrauen ist nicht sehen und doch wissen, Gott ist da. Vertrauen ist nichts hören. Und doch wissen, Gott redet. Vertrauen ist nichts fühlen. Und doch wissen, Gott liebt mich. Vertrauen ist nichts verstehen. Und doch wissen, Gott macht keine Fehler. Vertrauen ist nichts erkennen. Und doch wissen, Gott führt gute Wege. Vertrauen ist nichts mehr glauben können. Und doch wissen, Gott und sein Wort sind wahr und unveränderlich. Vertraust du deinem Gott? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann können wir weiter über das Loslassen reden. Denn ich werde nicht loslassen. Ich werde nicht meine Lebensbereiche Gott überlassen, wenn ich diesem Gott nicht vertraue. Die Vertrauensfrage muss geklärt sein. Ja, jetzt wissen wir, dass Loslassen bedeutet, unser Leben Gott überlassen, nicht einfach fallen lassen oder aber fallen lassen im Sinne von sich fallen lassen in Gottes Arme. Loslassen heißt nicht unbedingt wegwerfen. Loslassen heißt das Leben Gott überlassen. Und warum ist dieses Loslassen notwendig? Solange ich etwas festhalte, kann Gott meine Hände nicht füllen mit etwas Neuem. Solange ich das Steuerrad festhalte, kann Gott das Steuerrad meines Lebens nicht in die Hand nehmen, kann Gott mich nicht führen. Solange ich bestimme, wird Gott nicht bestimmen. Solange ich auf meine Rechte poche, wird Gott nicht mich beschenken mit den Vorrechten, die ich als Gotteskind habe. Ich muss loslassen, denn nur indem ich loslasse, bin ich frei, all das zu empfangen, was Gott für mein Leben bereithält. Und nur dann kann mein Herz zur Ruhe kommen. Wenn ich nicht loslasse, will ich immer mehr. Kennt ihr das? Dann hat man irgendwas Neues und kaum hat man etwas Neues und denkt, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und kaum habe ich es, dann brauche ich das Nächste. Und kaum habe ich das, dann brauche ich das Nächste. Man wird nicht satt, weil nichts, aber auch absolut nichts unser Herz ausfüllen kann. Das kann nur wirklich Gott. Und darum muss ich mal loslassen, damit Gott die Chance hat. Gott wird sich nicht einmischen. Gott wird zurückstehen. Er sagt zum Beispiel, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Hätte Gott Macht, die Tür aufzubrechen? Ja. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wird er nicht tun. Er wartet, bis wir die Tür auftun. Hat Gott Macht, uns auf die Knie zu zwingen? Ja. Wird er aber nicht tun. Gott will, dass wir freiwillig von Herzen unsere Tür öffnen oder auf die Knie gehen und mit ihm reden. Wie auch immer, er zwingt sich uns nicht auf. Er ist kein Tyrann, er will keine Marionetten, er will Liebesbeziehung. Und so wartet er darauf und sagt, vertrau mir doch, vertrau mir dein Leben an. Ich mache etwas ganz Wunderbares aus deinem Leben. Und dann kannst du aufhören, dich abzustrampeln, dann kannst du aufhören, unruhig zu sein, dann kannst du aufhören zu planen und sich zu sorgen, was wird, wenn. Überlass doch mal dein Leben mir. Lass los, denn wenn ich loslasse, dann werde ich erkennen, dass der Herr mir mehr wert ist als alle Schätze der Welt. Wenn ich loslasse, dann mache ich dem Herrn damit eine Freude, denn dann sage ich ihm, dass ich ihm vertraue. Wenn ich loslasse, sind meine Hände frei, dass er sie füllen kann. Und wenn ich loslasse die Dinge, die mir so wichtig und so wertvoll sind, dann kann ich das ergreifen, was wirklich wichtig ist. Ich muss loslassen. Aber wie sieht Loslassen praktisch aus? Was muss ich loslassen? Wir könnten jetzt ganz viele Dinge nennen. Und ich könnte jetzt wieder so eine Tischrunde machen und ihr könntet mal selbst darüber nachdenken, was sind das für Dinge im Leben, die man loslassen muss. Aber heute Nachmittag bin ich mal liebevoll mit euch und erwarte nicht von euch, dass ihr schon wieder arbeitet. Das ist ja auch ein Frauentag, der soll ja auch der Entspannung dienen. Und wir wollen ja auch alle erquickt nach Hause gehen. So nenne ich mal ein paar Bereiche. Wir könnten ganz viele Bereiche nennen, aber ich nenne mal ein paar. Das sind Dinge, die mir immer wieder begegnen. Es kann natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Ich rede zum Beispiel heute Nachmittag gar nicht davon, dass man vielleicht auch ein Hobby loslassen muss. Ich erinnere mich aber an eine Frau in Amerika, die hat Puppenstuben gemacht. Wirklich die schönsten Puppenstuben, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ihr Mann hat immer dieses äußere Gerüst gebaut, ne, das man für Puppenstuben braucht. Und sie war dann die Innenarchitektin. Und dann hat sie diese Puppenstuben ausgeschmückt. Von Gardinchen und Bettvorlegern bis diese Püppchen, die da in den Betten lagen, die Stühle, die Wiege, eine kleine Toilette. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Sie hat Stunden und Stunden darin investiert und das war ihr Hobby. Aber diese Puppenstuben waren so schön, dass der Anspruch der anderen natürlich größer wurde und mehr Puppenstuben wurden bei ihr bestellt. Und schlussendlich war sie so beschäftigt damit, Puppenstuben zu machen, dass sie keine Zeit mehr hatte fürs Bibellesen, dass sie keine Zeit mehr hatte, am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu gehen. Und irgendwann fiel es ihr dann mal wie Schuppen von den Augen. Die Puppenstuben sind mir so wichtig geworden. Dieses Hobby, das, was ich so liebe, auch den anderen eine Freude damit zu machen, hat den Platz von Jesus eingenommen. Ja, und dann musste sie eine Entscheidung treffen. Und hat gesagt, nein, Jesus soll wieder neu den ersten Platz bekommen. Ich lasse dieses Hobby los. War es was Böses, Puppenstuben zu machen? Überhaupt nicht. Manchmal sind es Dinge, die wir loslassen müssen, die an sich nichts Böses sind, aber die mehr und mehr den ersten Platz einnehmen in unserem Leben und Jesus verdrängen, Jesus an die Seite stellen. Und da müssen wir aufpassen. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das dir wichtiger ist als Jesus? Die Frage müssen wir uns beantworten. Loslassen. Lass los. Gott sagt, lass doch los. Ich habe doch etwas viel Besseres, was viel Schöneres für dich. Nun, ich glaube, und das haben wir jetzt gestern gesagt, und das haben wir heute gesagt, da bleibe ich nicht mehr stehen. Wir müssen unsere Vergangenheit loslassen. Ich finde es so traurig, dass so viele Frauen mit einem Klotz am Bein herumlaufen und das dann auch noch als Entschuldigung benutzen und sagen, ich kann ja gar nicht anders, weil ich in der Kindheit missbraucht wurde, weil ich in der Kindheit nicht die Liebe der Eltern hatte, ne, die einem Kind zustehen, weil, darum kann ich heute nicht anders sein. Falsch. Wenn du heil geworden bist, dann kannst du anders sein. Wir dürfen nicht die Vergangenheit als Entschuldigung benutzen und uns schon gar nicht der Vergangenheit erlauben, unsere Gegenwart zu überschatten. Hier und heute und jetzt will Jesus uns Freude schenken. Und dann müssen wir die Vergangenheit loslassen. Und dazu gehört der Schmerz, den habe ich schon erwähnt heute Morgen, den andere uns zugefügt haben. Dazu gehören die Erinnerungen, die immer wieder auftauchen. Dazu gehört Groll im eigenen Herzen, den ich hege gegen Menschen, die mich verletzt haben. Was immer mit der Vergangenheit zu tun hat, wir müssen es abgeben an den Herrn. Und wenn wir es abgegeben haben, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dann sind wir ans Kreuz gegangen, haben es hingelegt und dann stehen wir auf und nehmen es wieder mit. Kennt ihr das? Ah. Wir sind ganz schön töricht, wir Leute. Aber abgeben heißt es dort lassen. Es dort lassen. Und denen vergeben, die uns verletzt haben. Gerade in der letzten Zeit ist mir das wieder aufgefallen, was Vergeben eigentlich bedeutet. Wisst ihr, dass das ein Begriff ist, der aus der Wirtschaft kommt? Wenn du zum Beispiel ein Haus baust, dann vergibst du bestimmte Bereiche einer Firma, zum Beispiel den ganzen elektrischen Bereich. Da wird das Wort vergeben gebraucht. Das und das macht ihr in Eigenleistung und den ganzen Bereich der Elektrizität, den vergebt ihr an eine Firma. Wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass die Sache klarkommt? Die Firma, nicht mehr du. Du hast den Auftrag vergeben. Und wenn wir anderen vergeben haben, dann haben wir es abgegeben an die Firma, die Jesus heißt. Und weißt du, die kommt besser damit klar als wir. Die kann die Sache besser regeln als wir. Darum brauchen wir keine Rachegedanken zu haben. Darum müssen wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir haben die Sache vergeben. Das ist toll. Heißt das, ich denke nicht mehr dran? Doch, die Erinnerung kommt schon hoch. Aber ich habe mich entschieden, die Sache nicht wieder selbst in die Hand zu nehmen und schon gar nicht nochmal aufs Butterbrot zu streichen, dem anderen. Ich habe vergeben. Ja, die Vergangenheit. Zweitens müssen wir manchmal materielle Dinge loslassen. Gott beschenkt uns ja mit materiellen Dingen. Haben wir nicht einen großen Gott? Uns geht es so gut hier in Deutschland. Wir haben genug zu essen, wir haben Kleidung. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben sogar noch warm. Ich weiß, manche Leute fangen an, sich Sorgen zu machen, ob wir auch warm durch den Winter kommen, bei all dem, was so läuft. Aber verglichen mit vielen, vielen Nationen in dieser Welt geht es uns blendend. nicht nur gut, sondern sehr gut im Vergleich zu anderen Nationen, wo Menschen verhungern zu Hunderten, zu Tausenden oder wo Menschen eben in Naturkatastrophengebieten leben und so viel Leid erfahren, dass wir uns das kaum vorstellen können. Uns geht es gut. Dürfen wir uns über materielle Dinge freuen? Ja. Dürfen wir unser Herz dran hängen? Nein. Und das ist nicht immer ganz einfach. Sich daran freuen, aber nicht das Herz daran hängen. Darum, wann müssen wir materielle Dinge loslassen, wenn sie uns wichtiger geworden sind, zum Beispiel als Menschen? In einer Familie, wenn Mama und Papa arbeiten gehen, 24 Stunden am Tag, und die Kinder nur noch mit Computer spielen oder vorm Fernseher sitzen und die Eltern keine Zeit mehr haben für die Kinder, mit der Begründung, unseren Kindern soll es ja gut gehen, wir wollen ihnen wirtschaftlich alles ermöglichen und darum gehen wir arbeiten. Die Zeit, die du nicht investierst in deine Kinder, ist verlorene Zeit. Wenn materielle Dinge wichtiger werden als Menschen, dann wird es gefährlich. Da müssen wir uns fragen. Oder wenn sie mich davon abhalten, Gott zu gehorchen. Ich denke an eine Familie, die war mir jetzt aber im positiven Sinne ein großes Vorbild. Eine junge Familie kam nach Brake als Bibelschüler. Die hatten gerade ihr Haus gebaut, die waren gerade fertig, waren gerade eingezogen. Ich glaube, die wohnten 2 oder 3 Monate in diesem Haus und Gott ruft sie in die Bibelschule. Und die haben sich an den Kopf gefasst und die Verwandten haben sich an den Kopf gefasst und haben gesagt, das kann doch wohl nicht sein, dass ihr ein Haus baut und dann geht ihr zur Bibelschule. Aber sie sind gehorsam gewesen. Oder aber das Negativbeispiel, Eltern haben eine Firma und sie erwarten, dass der Sohn die Firma übernimmt. Aber der Sohn hat den Ruf in die Mission. Und die Eltern sagen, das geht gar nicht. Du musst die Firma übernehmen. Wenn materielle Dinge uns davon abhalten, gehorsam zu sein, dann wird es Zeit, sie loszulassen. Oder aber auch, wenn materielle Dinge uns so wichtig geworden sind, dass wir nicht mehr ohne sie leben können, wenn sie uns Sicherheit geben, anstatt dass wir Sicherheit bei Gott suchen. Oder wenn sie zur Sucht werden, natürlich müssen wir sie dann loslassen, materielle Dinge. Drittens müssen wir immer wieder Menschen loslassen, aus unterschiedlichen Gründen. Da geht es nicht nur darum, dass Kinder aus dem Haus gehen und Eltern lernen müssen, ihre Kinder loszulassen. Das ist eine schwierige Sache, ich weiß. Davon erzählen mir immer wieder die jungen Muttis, da fängt das schon an. Der erste Kindergartentag, für die Mütter eine Katastrophe. Zum ersten Mal mein Kind fremden Leuten überlassen im Kindergarten, das ist gar nicht so einfach. Aber loslassen. Und das hat auch mit Vertrauen zu tun. Glaubst du, dass Gott dein Kind schlussendlich besser beschützen kann als du? Glaubst du das? Egal, wo dein Kind gerade ist, Gott ist größer und er kann beschützen. Menschen loslassen. Ich hatte mal eine Freundin und wir waren wirklich richtig gute Freundinnen. Sie war Finnin und wir haben ganz viele Dinge zusammen gemacht. Aber sie war nicht Christ. Und wir sind dann samstagsabends ins Theater gegangen zusammen und sonntagsmorgens war ich natürlich zu müde für den Gottesdienst. Oder wenn das Wetter schön war, dann kam sie schon sonntagsmorgens und sagte, wollen wir heute eine Radtour machen? Ja klar, mache ich eine Radtour mit dir. Gottesdienst, konnte ich vergessen. Und da kam auch der Tag, an dem ich merkte, Raya, so hieß sie, war mir wichtiger als mein geistliches Leben, als meine Beziehung zu Jesus. Als mir das klar wurde, wollte ich gehorsam sein und habe ihr gesagt, Raya, so kann ich nicht weitermachen. Ich möchte Jesus wieder den ersten Platz in meinem Leben geben. Das heißt, von jetzt an werde ich in den Gottesdienst gehen am Sonntagmorgen. Und wenn wir etwas gemeinsam machen, dann kann das eben nur am Nachmittag sein und so weiter. Sie war so sauer, dass sie die Freundschaft gekündigt hat. Das war sehr schmerzlich. Also wir waren richtig gute Freundinnen. Das war sehr schmerzlich. Das war während meiner Krankenschwesternausbildung. Sie war in dem gleichen Ausbildungsjahr. Dann, nach der Ausbildung, wisst ihr ja schon, bin ich direkt in die Bibelschule gegangen und sie ist an einen anderen Ort gegangen und hat an einem anderen Ort gearbeitet. Und irgendwann kriegte ich dann mal in meinem ersten Bibelschuljahr einen Brief von ihr. Anita, kannst du kommen? Es geht mir sehr schlecht. Ich brauche jemanden zum Reden. Natürlich bin ich hingefahren. Und an dem Wochenende hat sie Jesus angenommen. Und als ich sie dann fragte, Raja, du warst so sauer auf mich, du hast mir die Freundschaft gekündigt und dann schreibst du mir, warum mir? Und sie sagte, ich kannte keinen anderen konsequenten Christen. So hat Gott das dann noch gebraucht, zum Guten. Das war sehr schmerzlich, aber ich musste loslassen, damit Gott etwas Gutes daraus macht. Können wir ihm vertrauen? Wir sind heute noch im Briefkontakt, das war vor langer, langer, langer Zeit, im letzten Jahrtausend. Und sie schreibt heute noch unter ihre Briefe, es grüßt dich dein Timotheus. Ich bin dann zu ihrem Paulus geworden. Es grüßt dich dein Timotheus. Sehr wohltuend und ermutigend bis heute. Aber auch ermutigend für mich, es lohnt sich loszulassen, wenn Gott uns aufträgt. Du musst jetzt nicht hingehen und sagen, auf diesem Frauentag habe ich gehört, wir sollen allen Besitz verkaufen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, du darfst dich an deinem Haus und an deinem Garten und an den schönen Dingen, die du hast, nicht erfreuen. Doch, erfreu dich dran. Aber sieh sie als Geschenk von Gott. Dank ihm dafür und lass los, wenn er es dir aus irgendeinem Grund nimmt. Dann lass los. Und nur dann, mach dich nicht selbst zum Märtyrer. Wenn er verlangt, dass wir es loslassen, dann schenkt er auch die Gnade dazu. Und dann ist ein anderes, was wir loslassen müssen, und das ist vielleicht das Schwerste, eigene Rechte. Und die haben sehr viel zu tun mit dem, was wir heute Morgen gehabt haben. Die meiste Zeit ärgern wir uns, weil unsere Rechte angetastet werden. Habe ich ein Recht auf Privatsphäre? Und wenn man meine Privatsphäre nicht achtet und meine Sachen gebraucht, ohne mich zu fragen, dann ärgere ich mich. Habe ich ein Recht auf Mittagspause? Und wie, es ruft mich jemand an in der Mittagspause, der hat eine sehr grantige Anita am Telefon. Ich habe doch ein Recht. Wer nimmt sich das Recht heraus, mich zwischen 1 und 3 anzurufen? Woher sollen die Leute wissen, dass ich zwischen 1 und 3 Pause mache? Also ist so ungerecht, wenn ich dann so reagiere. Aber auf den Philippinen, da muss ich euch auch erzählen, da war das so. In den Tropen muss man Mittagspause machen. Also es ist so heiß da. Wir sind auch früh aufgestanden, wir haben lieber den Tag um 4 Uhr begonnen. Dann war es noch richtig kühl, dann konnte man noch gut arbeiten. Aber mittags war Mittagspause. Und wenn dann Mittagspause war und jemand kam an die Tür, dann hieß das auf den Philippinen, Taupo, das heißt, hier ist ein Mensch. Also klingeln gab es nicht, ne? Taupo, ich hörte das dann schon oben, Taupo. Und wenn auf den Philippinen ein Mensch vor der Tür steht, dann heißt das nicht, ich brauche kurz das, sondern dann muss man reinkommen, dann hat man eine Stunde Einleitung, eine Stunde für das Anliegen und eine Stunde Ausklang. Der Nachmittag war hin, wenn ne, in der Kultur, wenn da ein Taupo vor der Tür stand. Und dann, wenn ich das oben hörte, dann habe ich meine Zähne zusammengebissen und bis ich unten war, hatte ich das freundlichste Lächeln. Ne? Was kann ich für so? Und das war so geheuchelt. Ich war sauer auf die Leute, die um die Mittagszeit an die Tür kamen. Und dann merkte ich auch, wie Gott mir zeigte, Anita, du hast kein Recht auf Mittagsruhe. Wenn ich sie dir schenke, dann genieß sie, aber ein Recht darauf hast du nicht. Und dann habe ich anders gebeten und habe gesagt, Herr, wenn du glaubst, dass ich heute die Ruhe brauche, dann wirst du alle Taupo von mir fernhalten. Und wenn du denkst, ich brauche sie nicht, dann will ich freudig zur Tür gehen und mich um die Person kümmern. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft der Herr mir eine ungestörte Mittagsruhe geschenkt hat. So oft. 5-mal die Woche bestimmt. Und 1-2-mal die Woche kam dann jemand an die Tür. Aber ich konnte mit Freuden an die Tür gehen. War ganz anders. Ich konnte gelassen an die Tür gehen. Ich musste nicht ärgerlich an die Tür gehen, weil mich wieder jemand gestört hat. Ne? Weil wieder jemand mein Recht angetastet hat. Haben wir denn keine Rechte? Doch, wir haben Rechte. In 1. Korinther Kapitel 9 sagt Paulus, dass wir Rechte haben. 1. Korinther 9, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, ab Vers 5. Da sagt Paulus, haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht jemals in den Krieg auf eigene Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Nicht nur aus menschlicher Sicht sage ich das, oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sorgt er es nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben. Denn wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll auf Hoffnung dreschen, damit er seiner Hoffnung teilhaftig werde. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es dann etwas Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Und nun kommt der wichtige Vers, Vers 12. Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht wie viel mehr wir? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Paulus sagt, oh ja, wir haben auch als Christ Rechte. Wir haben das Recht, Gaben entgegenzunehmen, wie die anderen Apostel auch. Wir haben das Recht, eine Ehefrau mit uns zu führen, wie Kephas und andere Apostel auch. Wir haben das Recht. Aber er sagt, aber wir haben auf dieses Recht verzichtet, freiwillig verzichtet, um das Evangelium nicht zu hindern. Das hat Jesus gemacht in noch größerem Ausmaß. In Philipper 2, Vers 6, da heißt es, dass er seine Gottheit nicht festhielt wie einen Raub. Er war ja Gott und er hatte alle Rechte, die Gott hatte, aber er hielt seine Gottheit nicht fest wie einen Raub, sondern er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Er hat nicht auf sein Recht bestanden. Er hat alles losgelassen. Wozu? Um uns zu erlösen. Er musste Mensch werden, um für uns sterben zu können. Er musste Mensch werden, damit Gott unsere Sünde auf ihn legen konnte, damit wir frei werden können von Sünde. Und Jesus hat das freiwillig auf sich genommen. Da gibt es so eine Geschichte, die will ich nur in ganz Kurzform erzählen. Da ist der Teufel und begegnet Jesus und freut sich darüber, dass er die Menschen gefangen halten kann in Sünde. Und er sagt, oh, ich lehre sie Bomben bauen und ich lehre sie, sich gegenseitig zu zerstören und ich sorge dafür, ne, dass sie sich Leid zufügen. Und er prahlt, was er alles mit den Menschen macht. Und Jesus sagt, was kostet es? Gib sie mir. Und der Teufel sagt, du willst die gar nicht haben. Dieses unnötige Pack, die werden dich nur ablehnen, die werden dich nur quälen, die werden dir das Leben schwer machen. Und Jesus fragt nochmal, wie viel kosten sie? Und dann sagt der Teufel, dein Leben, dein Blut, dein Leib, dein Leben. Und Jesus sagt, abgemacht, gib sie mir. Er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Das nur in Geschichtsform. So hat das Gespräch wahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber es macht deutlich, dass Jesus bereit war, alles zu geben, auf seine Rechte zu verzichten. Wir meinen, wir hätten ein Recht auf Gesundheit. Haben wir das? Wir haben ein Recht darauf, dass andere Menschen uns lieben. Haben wir das? Wir haben ein Recht auf Anerkennung. Wir haben ein Recht darauf, Karriere zu machen. Wir haben ein Nein, wir haben keine Rechte in dem Sinne, sondern wenn unser Leben Gott gehört, dann sagen wir, Herr, du hast das Recht, mit mir zu machen, was du willst. Und wenn du willst, dass mein Körper krank ist, wenn du glaubst, dass ich mit meinem kranken Körper dich verherrlichen kann, ja, dann hier, nimm meinen Körper. Das war vielleicht eine meiner schwersten Stunden auf den Philippinen, als ich diesen Zettel unterschreiben musste, ob ich der Brustamputation zustimme. Und man hatte ja Krebs entdeckt und man hatte mir gesagt, man müsste die eine Brust entfernen. Und das muss man ja, wie hier auch, bei einer Operation muss man ja diesen Zettel unterschreiben. Man wird aufgeklärt, welche Risiken damit verbunden sind. Und ich konnte diesen Zettel nicht unterschreiben. Ich dachte, ich kann das nicht. Mein Körper wird verstümmelt. Ich kann das nicht unterschreiben. Die ganze Nacht habe ich mit Gott gerungen. Und so im Laufe der letzten Stunden der Nacht, die Operation sollte an dem Tag sein, ist mir klar geworden, dass Gott das Recht hat, mit meinem Körper zu machen, was er will. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre Gott. Und dann darf er mit mir machen, was er will. Und als ich an den Punkt gekommen bin, wo ich sagen konnte, Herr, es ist dein gutes Recht, mit meinem Körper zu machen, was du willst. Und wenn du ihn verstümmeln willst, ist das dein gutes Recht. Ich gehöre dir. Als ich aufwachte, waren beide Seiten amputiert. Ich hatte nur für eine Seite unterschrieben, aber bei einem Schnellschnitt hatten sie gesehen, dass sie auch die zweite Seite nicht retten können. Wie auch immer, nachdem ich kapituliert hatte und ihm gesagt hatte, Herr, ich lass mich los, hier bin ich, du kannst mit mir machen, was du willst. Und wenn du meinen Körper verstümmeln willst, es ist dein gutes Recht. Ich habe kein Recht daran festzuhalten. In dem Augenblick verlor ich alle Angst vor dem Krebs. Obwohl später weitere Metastasen gefunden wurden, obwohl ich später weitere Operationen brauchte, nie wieder hat mich Angst vor dem Krebs erfüllt. Und ein Arzt, der ungläubig war und nicht an Wunder Gottes glaubt, ich glaube an Wunder Gottes, aber der sagte, die Tatsache, dass Sie noch leben, hat damit zu tun, dass Sie keine Angst hatten vor dem Krebs. Er sagt, Angst schwächt das Immunsystem so sehr, dass der Körper nicht gegen den Krebs ankämpfen kann. Und ihre fehlende Angst hat es ihrem Körper ermöglicht, gegen den Krebs anzukämpfen. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Vielleicht liegt ein Stück Wahrheit daran. Ich glaube persönlich, dass Gott es gefallen hat, mich wieder aufzurichten, weil er offensichtlich noch Arbeit für mich zu tun hat. Solange er Arbeit hat, muss er dieses Werkzeug in Schuss halten. Seine Verantwortung, nicht meine. Na, wenn wir mit Werkzeug arbeiten wollen, sind wir auch verantwortlich, dass das Werkzeug funktioniert. Ja, ein Recht, Rechte loslassen. Und ist das ein Leben, das schwer ist? Ist das ein Leben der Knechtschaft? Nein, das ist ein Leben in der Freiheit. Denn wenn wir loslassen, werden wir ja frei für etwas Neues. Wenn wir Rechte loslassen, werden wir frei, unsere Vorrechte zu genießen. Das muss man sich mal auch vor Augen führen. Wenn ich frei bin, dann bin ich nicht nur frei von einer Sache, ich bin auch frei für eine Sache. Und das für, das vergessen wir so oft. Da heißt es zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 8, die Verse 6 und 7. So haltet nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Na, das klingt ja erstmal wieder wie ein Befehl und als würden wir unter Druck gesetzt. Ja, das ist etwas, was Gott erwarten darf, aber dann heißt es, denn der Herr, denn, und wisst ihr, ich bin Deutschlehrerin, ne? Denn, aus diesem Grund, jetzt kommt die Begründung, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. In ein Land, in dem Bäche, Brunnen und Seen sind. Also, wenn du den Herrn fürchtest, dann ist das nicht eine Sache, die dich unter Druck setzt, sondern dass du ihn fürchten kannst, dass du in seinen Wegen wandeln kannst, dass er dich errettet hat, sodass du ihm folgen kannst. Das bedeutet auch, dass du dieses Vorrecht hast, von ihm geführt zu werden, und zwar in ein gutes Land. Eine andere Stelle, zum Beispiel ganz bekannt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werfet auf ihn. Das ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen, dass wir unsere Sorgen werfen dürfen, nicht irgendwo in die Luft, dann kommen sie sowieso zurück. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Und was gewinnen wir? Denn er sorgt für euch. In einer modernen Übersetzung heißt dieser Vers, bring all deine Lasten zu Jesus, denn ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Ist das eine tolle Übersetzung? Es ist ihm nicht egal. Und das ist so ein Vorrecht, dass ich einen habe, so einen Müllabladeplatz, wo ich alles hinbringen darf. Und der verschluckt diesen Müll nicht nur einfach, sondern er sorgt dann für mich. Er gibt mir dann, was ich brauche. Das ist ein Vorrecht. Ein anderes Vorrecht ist in Philipper 4, Vers 12. Paulus war ja so einer, der seine Rechte aufgegeben hat. Und was kann er in Philipper 4 sagen? Ich kann beides. Ich kann arm sein und kann reich sein. Ich kann hungrig sein und ich kann satt sein. Ich kann viel haben und kann wenig haben. Das spricht von Gelassenheit. Paulus konnte sagen, es sind nicht die äußeren Umstände, die meine Freude, meinen Frieden ausmachen. In Christus habe ich das, was ich brauche. In demselben Kapitel steht, dass Christus all unseren Mangel ausfüllt. Das ist ein Vorrecht, das wir haben. Einen Gott, der all unseren Mangel ausfüllen kann. Aber wenn wir nicht loslassen, dann wird Gott das nicht tun können. Und wir verpassen ganz viel Segen, wir verpassen ganz viele Vorrechte, weil wir nicht loslassen. Lass dich doch los. So viel Unruhe, so viel Ärger, so viel Aufregung, so viel Unzufriedenheit würde aus unserem Leben verschwinden, wenn wir das Loslassen praktizieren könnten. Lass dich los. Überlass dein Leben einem anderen. Selbst planen, viel mitnehmen, nichts verpassen, aus dem Leben etwas machen, das sind klägliche Versuche. Sie führen zu Unzufriedenheit, kaputten Beziehungen und Angst vor der Zukunft. Lass dich los. Was heißt das? Lauf in die Arme Jesus. Lass all die anderen Dinge los, die dich daran hindern, in die Arme Jesu zu laufen. Denn er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie leben und volles Genüge haben. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Lach die Leute aus, die sagen, ich möchte etwas vom Leben haben. Sag ihnen, ich möchte nicht etwas vom Leben haben, ich möchte das Leben haben. Das ganze Leben in der Fülle. Und das ist bei Christus zu finden. Lebst du schon oder klammerst du dich immer noch an deine eigenen Vorstellungen vom Leben, an deinen Besitz, an irgendwelche Menschen, an irgendwelche Hoffnungen? Was musst du in deinem Leben loslassen, damit du gelassen sein kannst? Lass dich fallen in Jesu Arme. Die überhitzten Gemüter, von denen wir heute Morgen geredet haben, die kommen bei Jesus zur Ruhe. Und kalte, kalt gewordene Herzen werden bei ihm neu erwärmt. Das ist das Schöne. Während er erhitzte Gemüter zur Ruhe bringt, sodass sie wieder gelassen durch den Alltag gehen können, können diese stumpf und kalt gewordenen Herzen in seinen Armen auch erwärmt werden, sodass sie wieder Wärme und Liebe verbreiten können. Wir leben in einer sehr liebesarmen und kalten Welt. So oft werden Menschen die kalte Schulter gezeigt. So oft ist ein Mangel an Liebe da. Ich habe gerade im Blick auf alte Menschen den Satz gelesen, wir geben ihnen zu viele Medikamente und zu wenig Liebe. Könnte das sein? Wir sollten Menschen sein, die sich das Herz neu erwärmen lassen, damit wir Liebe geben können. Sei ein Thermostat, in dem du dein Leben loslässt, Gott überlässt und gelassen durch den Alltag gehen kann. So bist du der, so bist du die, die eben Segen, Frieden, Freude ausstrahlen kann, aber eben auch das Vorrecht genießt, das alles in Fülle zu empfangen. Und das wünsche ich mir, dass wir Frauen sind, die nicht unter ihrem Potenzial leben, sondern sich wirklich beschenken lassen mit all dem, was Jesus für uns hat. Ich könnte das gar nicht an einem Nachmittag alles beschreiben, was wir in ihm alles haben. Lasst uns nicht daran vorbeigehen und lasst uns auch nicht mit weniger zufrieden geben. Wir haben einen so reichen, wunderbaren Gott. Lasst die Dinge los, die euch daran hindern, seine Geschenke in Anspruch zu nehmen. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, das ist zunächst einmal eine Botschaft für mein eigenes Herz. So oft klammere ich mich an andere Dinge, suche Trost oder Ersatz bei anderen Dingen oder bei Menschen, wenn du es doch bist, der mir das alles schenken will. So oft meine ich, meine Rechte verteidigen zu müssen und lebe an den Vorrechten vorbei, die du mir geschenkt hast. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, hilf einem jeden von uns, dass wir loslassen, was wir loslassen müssen. Vergangenheit oder Menschen oder materielle Dinge oder eigene Rechte, was immer es auch sein mag. Schenk, dass wir freie Hände haben, damit du sie füllen kannst mit dir selbst. Denn in dir ist die Fülle und bei dir haben wir alles, was wir brauchen. Lass uns Frauen sein, die Beschenkte sind und dann weiterschenken können. Die erwärmt sind von deiner Liebe und dann Liebe weitergeben können. Die von deinem Segen erfasst sind und dann Segen weitergeben können. Lass uns Frauen sein, die dich verherrlichen. Amen.